Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück im Raum zur zweiten Session. Wir möchten jetzt uns dem Feld der Herausforderungen für die Regionalpolitik zuwenden. Und ich freue mich sehr, dass wir für diese Session Anne-Kathrin Niebuhr, Martin Junkern-Heinrich und Martin Gornick gewinnen können, die jetzt in ihren Vorträgen sich mit den Themen Arbeitskräftemobilität, Kommunalfinanzen und Infrastrukturinvestitionen auseinandersetzen werden. Freue ich mich zunächst, Anne-Kathrin Niebuhr hier herzlich willkommen zu heißen. Sie ist Professorin für, jetzt muss ich ablesen natürlich, empirische Arbeitsmarktforschung und räumliche Ökonometrie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ausgezeichnete Forscherin am IAB im Bereich Migration. Sie war auch 5 Jahre lang nach der Promotion in der Abteilung Europäische Integration des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs und Achtung, winkt mit dem Zaunpfahl, hat in der Zeit viele Beiträge für den Wirtschaftsdienst geschrieben. So, genau. In Frau Niebuhrs Vortrag geht es jetzt um regionale Disparitäten und Arbeitskräftemobilität und die Implikationen für die Regionalpolitik. Frau Niebuhr, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Wie Sie sehen, möchte ich mich beschäftigen mit dem Zusammenhang zwischen regionalen Unterschieden in den Arbeitsmarktbedingungen in Deutschland und der Mobilität von Arbeitskräften und was für die Regionalpolitik in Deutschland aus diesem Zusammenhang folgt. Ja, ich glaube, ich kann mich hier kurz fassen. Wir haben schon viel über regionale Disparitäten gehört. Ich habe hier die Westpfalz aufgeführt. Die kam, glaube ich, auch schon auf irgendeiner Folie, tauchte sie heute Morgen auf. Deshalb kann ich mich hier sehr kurz fassen. Wir haben nach wie vor sehr tiefgreifende Unterschiede in der Wirtschaftskraft und in den regionalen Arbeitsmarktbedingungen. Diese sind auch sehr persistent. Wir haben diese Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich habe Ihnen noch mal mitgebracht, das ostdeutsche Pro-Kopf-Einkommen 2017 stagniert eigentlich nach wie vor bei etwa 73% des westdeutschen Niveaus. Wenn wir ein bisschen kleinräumiger schauen, auf der regionalen Ebene, auf der Kreisebene, dann sind diese Unterschiede noch mal erheblich größer. Da haben Sie die Westpfalz mit einem Pro-Kopf-Einkommen von nicht mal 16.000 Euro und auf der anderen Seite, ich habe hier Wolfsburg mit fast 180.000 Euro. Also da sind wir bei mehr als dem Faktor 10, was jetzt die Unterschiede angeht. Interessant ist aber, Sie sehen anhand dieser wenigen Zahlen auch, dass es mit diesem Ost-West-Unterschied halt nicht getan ist. Diese Spannweite hier wird aufgemacht von zwei westdeutschen Regionen. Das heißt, innerhalb Westdeutschland haben wir halt hier auch sehr, sehr ausgeprägte Unterschiede in der Wirtschaftskraft. Ähnlich stellt sich das da, wenn wir uns die regionalen Arbeitsmarktbedingungen, hier die regionalen Arbeitslosenquoten anschauen, auch auf der Kreisebene. Auch wieder sehr ausgeprägt, etwa der Faktor 10. Da sind wir auf der einen Seite bei Eichstätt, 1,5%, also deutlich Vollbeschäftigung. Und auf der anderen Seite Gelsenkirchen, immer noch 14%, obwohl wir ja eine ganz erhebliche Reduzierung der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren beobachten konnten. Interessant ist auch, dass wenn wir uns die Korrelation anschauen, beispielsweise der regionalen Arbeitslosenquoten, einmal zu Beginn der 90er Jahre und dann jetzt am aktuellen Rand, dass wir hier eine sehr starke, ausgeprägte, positive Korrelation feststellen können. Sie haben hier einen Korrelationskoeffizienten, habe ich mitgebracht, 0,76 für einen Zeitraum von 20 Jahren. Daran können Sie halt erkennen, dass sich an der Rangfolge der Region nicht sehr viel geändert hat. Ja, das ist sehr, sehr persistent. Es tut sich da nicht viel, was jetzt die Regionen angeht, die weit überdurchschnittlich durch Arbeitslosigkeit betroffen sind und die auf der anderen Seite halt sehr günstige Arbeitsmarktbedingungen haben. Kommen wir zu den Wanderungen ganz kurz, also dem anderen Aspekt, den ich hier ansprechen möchte. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir halt seit langem diese Nettoabwanderung von Einwohnern aus den ostdeutschen Regionen beobachten können. Wenn wir uns das mal seit Anfang der 90er Jahre anschauen, dann hat sich dieser Wanderungsverlust inzwischen auf rund 1,8 Millionen Menschen aufsummiert. Also eine ganz erhebliche Zahl von Einwohnern, die die ostdeutschen Bundesländer verlassen hat. Und damit stellt sich jetzt die Frage, naja, diese starken Wanderungsbewegungen, die wir hier zwischen Ost- und Westdeutschland beobachten können, aber auch zwischen anderen Regionen, Hat das eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf die regionalen Unterschiede in der Wirtschaftskraft und den Arbeitsmarktbedingungen? Und was folgt daraus möglicherweise für die Regionalpolitik in Deutschland? Kommen wir erstmal zur Theorie. Michael Flüger hat da schon ja einiges dazu erzählt. Insofern kann ich mich hier teilweise auch ein bisschen kürzer fassen. Wenn wir uns unterschiedliche theoretische Modelle anschauen, dann wird klar, dass es hier ein interdependenter Zusammenhang ist zwischen den regionalen Disparitäten und der Mobilität von Arbeitskräften. Das war ja letztlich auch sozusagen das, ein Ergebnis dieses Modellrahmens, den Michael Flüger vorgestellt hat. Das heißt also, auf der einen Seite haben wir Effekte von den regionalen Unterschieden in der Wirtschaftskraft, in den Arbeitsmarktbedingungen auf die Wanderungsbewegung in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es aber auch theoretische Modelle, die halt thematisieren, dass es Rückwirkungen geben kann auf die Veränderung der Disparitäten. Schauen wir uns zunächst die eine Kausalrichtung an, also Bedeutung der regionalen Disparitäten für die Wanderungsbewegung. Wenn man hier auf die Migrationstheorie schaut, dann ist es die besagte Nutzenmaximierung, die da dahinter steckt. Das heißt also, das wurde ja auch schon angesprochen, die Individuen ja vergleichen das Nutzenniveau von unterschiedlichen Regionen und entscheiden dann, ob sie in der Region, wo sie sind, bleiben oder ob eine andere Region ein höheres Nutzenniveau bietet. Die Arbeitsmarktbedingungen gehen jetzt ein, weil sozusagen die Annahme ist, dass die Arbeitsmarktbedingungen das Lohnniveau, die Höhe der Arbeitslosigkeit, dieses Nutzenniveau beeinflussen. Insofern kann man aus diesen Ansätzen ableiten, dass die Arbeitskräfte, ceteris paribus, halt aus den Regionen mit ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen, also mit einem niedrigen Lohnniveau und einer hohen Arbeitslosigkeit abwandern in die Regionen, die hier günstigere Bedingungen bieten. Berücksichtigen muss man, und das wurde ja auch schon angesprochen, dass für eine Wanderungsentscheidung, das heißt, dass man die Region, in der man wohnt, dass man sie verlässt, die Bedingung ist, dass hier die Erträge, die mit der Wanderung verbunden sind, die Kosten übersteigen. Kosten können halt sein Umzugskosten oder auch soziale Kosten, dass man eine sehr starke Bindung an die Region hat. All diese Aspekte sind ja auch schon erwähnt worden hier heute. Das heißt also, wir können einen Fall haben, wo wir mehr oder weniger deutliche Unterschiede in den Arbeitsmarktbedingungen zwischen Regionen feststellen können, aber keine Wanderung zu beobachten sind, weil halt andere Faktoren hier das verhindern, dass wir Wanderungsbewegungen beobachten können aufgrund ja, zu geringer Nutzenunterschiede. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es natürlich neben dieser arbeitsmarktbedingten Wanderung andere Wanderungsmotive gibt, Bildungswanderung zum Beispiel. Es gibt den Einfluss anderer Wanderungsdeterminanten. Ganz allgemein kann man sagen, die schon angesprochene Lebensqualität auch. Inwieweit sind bestimmte Annehmlichkeiten in der Region vorhanden? Inwieweit bietet die Region eine gute öffentliche Infrastrukturausstattung. Da kann man die Liste sicherlich noch weiter fortführen. Ich will es mal dabei belassen. Das wäre also der eine Kausaleffekt von den regionalen Disparitäten auf die Wanderungsbewegung. Nun kommen wir zu anderen Kausalrichtungen. Wie wirken sich jetzt die Bewegungen von Arbeitskräften zwischen den Regionen auf die regionalen Disparitäten aus? Wenn wir uns als Ausgangspunkt mal ein ganz traditionelles, einfaches, neoklassisches Modell wählen. Nun, dann wäre dort die Idee, dass diese Wanderungen als ein ganz wichtiger Anpassungsmechanismus fungieren, um Ungleichgewichte zwischen den Regionen abzubauen, also diese Disparitäten zu reduzieren. Der Mechanismus ist so, dass natürlich in den Regionen, die eine Nettoabwanderung erfahren, das Arbeitsangebot zurückgeht. Die Annahme ist, dass dieser Effekt auf das Arbeitsangebot der dominierende oder der einzige Effekt ist, sodass wir hier durch den Rückgang des Arbeitsangebots halt einen dämpfenden Effekt auf die regionale Arbeitslosigkeit haben, einen steigernden Effekt auf das regionale Lohnniveau und genau umgekehrt in den Regionen, die eine Zuwanderung erfahren. So, und dadurch kommt es halt zu dieser Annäherung der regionalen Unterschiede. Allerdings gibt es andere Ansätze, die ja, betonen, dass es auch mögliche Rückwirkungen auf die Arbeitsnachfrage in den Regionen geben kann. Und wenn diese Effekte sehr stark sind, kann es durchaus auch sein, dass mit den Wanderungsbewegungen es zu einer Vertiefung der regionalen Unterschiede kommt. Zwei Ansatzpunkte sind hier aufgeführt. Das eine wären Agglomerationseffekte, darüber haben wir auch schon gesprochen. Durch die Abwanderung kann es sein, dass Agglomerationsvorteile in den Regionen, in den strukturschwachen Regionen weiter verloren gehen. Mit Agglomerationsvorteilen ist ein produktivitätssteigernder Effekt verbunden. Das heißt, wenn wir hier einen Rückgang der Agglomerationsvorteile in diesen Regionen, in den strukturschwachen Regionen mit Abwanderung haben, dann können wir negative Effekte auf die Produktivität vielleicht feststellen, die sich wiederum auf die Arbeitsnachfrage auswirken können, dämpfend. Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang sind selektive Wanderungsbewegungen. Nicht alle Arbeitskräfte haben die gleiche Wanderungsneigung. Wir können in verschiedensten Studien halt feststellen, dass insbesondere die hochqualifizierten Arbeitskräfte ja eine hohe Wanderungsneigung haben, eine höhere Wanderungsneigung als Arbeitskräfte mit einem geringeren Qualifikationsniveau. Wenn jetzt die strukturschwachen Regionen in erster Linie durch eine Abwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften geprägt sind, dann kann dies zu einem signifikanten Absinken der regionalen Humankapitalausstattung führen, was wiederum negative Effekte auf die regionale Produktivität, auf die Löhne und auf die Arbeitsnachfrage haben kann. Also insofern gibt es hier ja, unterschiedliche Implikationen, die man aus unterschiedlichen theoretischen Modellen ableiten kann, was die Effekte auf die regionalen Disparitäten angeht. Zu den empirischen Befunden. Ich würde jetzt zunächst gern noch mal ganz kurz auf das Wanderungsgeschehen in Deutschland schauen. Ich hatte die Ost-West-Wanderung schon angesprochen. Hier gibt es auch zahlreiche Untersuchungen, die sich mit diesen Wanderungsbewegungen beschäftigt haben und die halt zu dem Ergebnis kommen, dass hier natürlich diese sehr unterschiedlichen Arbeitsmarktbedingungen in Ost- und Westdeutschland eine treibende Kraft waren für diese Wanderungsbewegungen. Wenn wir uns hier nochmal den Wanderungssaldo für Ostdeutschland im Zeitablauf anschauen, also beginnend ab 1991 hier bis 2016, das Ganze nochmal differenziert nach unterschiedlichen Altersgruppen, dann können Sie sehen, dass wir eigentlich über fast den gesamten Zeitraum mehr oder weniger deutliche negative Wanderungssalden für Ostdeutschland haben, dass das Ganze aber sehr stark danach variiert, welche Altersgruppe wir uns anschauen. Sie sehen hier etwa die jüngeren Altersgruppen unter 18, 25 bis 30, das ist hier die Gesamtwanderung und hier nochmal insbesondere die jüngeren Frauen, die sehr, sehr starke Abwanderungstendenzen aus Ostdeutschland zeigen. Auf der anderen Seite können Sie erkennen, hier oben die älteren Einwohner, 50 bis 65 oder 65 und älter. Hier können wir eigentlich über den gesamten Zeitraum keine nennenswerten Wanderungsverluste Ostdeutschlands feststellen. Ja, das ist sehr nah hier alles an der Nulllinie. Interessant ist weiterhin auch, dass wir hier in den letzten Jahren doch einen deutlichen Rückgang der Wanderungsverluste in Ostdeutschland feststellen können. Wir haben sogar zeitweise hier für bestimmte Gruppen leichte Wanderungsgewinne inzwischen für Ostdeutschland. Ja, was lässt sich also feststellen? Wir haben hier schon ganz klar Hinweise auf selektive Wanderungsbewegungen. Jüngere haben also eine höhere Wanderungsneigung als ältere Menschen. Wir haben diese überproportionale Abwanderung von jungen Frauen aus Ostdeutschland. Und es gibt auch verschiedene Studien, die halt zeigen, dass wir in Deutschland auch eine höhere Wanderungsneigung von hochqualifizierten Arbeitskräften beobachten können. Wichtig ist aber auch, dass wir feststellen können, dass halt ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung und auch der Erwerbsbevölkerung halt nicht wandert, sich nicht bewegt und auch in strukturschwachen Regionen verbleibt, obwohl andere Regionen bessere Arbeitsmarktbedingungen bieten. Kommen wir nun zu den Effekten dieser Wanderungsbewegung auf die regionalen Unterschiede in der Wirtschaftskraft und den Arbeitsmarktbedingungen. Ich will mal anfangen mit einer deskriptiven Analyse. Herr Ragnitz wird diese Art von Abbildung kennen, das habe ich von ihm geklaut, diese Idee, muss ich zugeben. Was Sie hier sehen, ist die Relation des Pro-Kopf-Einkommens Ost- zu Westdeutschland ab 1991. Diese durchgezogene Linie gibt Ihnen einfach diese Relation an. Sie können hier sehen, wir haben einen sehr rasanten Angleichungsprozess in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Und danach ja, gibt es noch eine gewisse Angleichung, das ist aber doch mit einem sehr langsamen Tempo, wie das vorangeht. Und wir sind jetzt hier, das ist ohne Berlin, hier knapp unter 70% des Westniveaus. Wie bringt man jetzt die Wanderung rein? Man kann Wanderungsbewegungen jetzt einfach bei diesem einfachen Indikator und der Entwicklung ausschließen, indem man die Bevölkerung konstant lässt in den beiden Landesteilen, also sozusagen die Wanderungsbewegung ausschließt. Wie würde sich das Ganze dann darstellen? Das ist diese gepunktete Linie hier. Und Sie können halt sehen, in den Anfang der 90er Jahre sind die beiden Linien noch ziemlich eng beieinander. Da ist also dieser Aufholprozess auch in starkem Maße halt durch ein hohes Wachstum in den ostdeutschen Regionen getrieben gewesen. Danach ist aber, wenn wir die Bevölkerung jetzt hier konstant halten, eigentlich keine weitere Angleichung zu erkennen. Das heißt also, das, was wir hier noch an positiver Steigung feststellen können, basiert halt im Wesentlichen auf ja, einer passiven Sanierung, auf einer Abwanderung aus Ostdeutschland. Man kann jetzt natürlich auch noch andere Indikatoren anschauen, auf eine andere regionale Ebene gehen. Ich habe das mit Kolleginnen vom IAB vor einiger Zeit gemacht und wir haben uns die Effekte dieser Wanderung von Arbeitskräften auf regionale Unterschiede in der Arbeitslosigkeit angeschaut. Was wir hier im Rahmen von Regressionsanalysen feststellen können, ist, dass auch bei den Unterschieden zwischen den regionalen Arbeitslosenquoten die Wanderung zu einem Abbau dieser Unterschiede beitragen, also zu einer konvergenten Entwicklung beitragen. Allerdings, wenn man das Ganze nach dem Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte unterscheidet, dann ergeben sich hier heterogene Effekte. Wir können sehen, dass zu diesem Abbau der Disparitäten die Wanderung von gering- und mittelqualifizierten Arbeitskräften führen, also Mittelqualifizierte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Wenn wir uns allerdings die Effekte anschauen, die von den Wanderungsbewegungen der Hochqualifizierten, also mit einem Hochschulabschluss ausgehen, dann haben wir hier Effekte, die einer Konvergenz entgegenwirken. Ja? Also auch hier ist das Bild nicht ganz eindeutig, was jetzt die Auswirkungen auf die regionalen Disparitäten angeht. Zudem konnten wir in diesen Studien und auch in weiteren Studien zeigt sich das feststellen, dass sich diese Migrationsströme doch sehr langsam nur an Veränderungen in den regionalen Arbeitsmarktbedingungen anpassen. Das heißt also, um diesen Konvergenzeffekt zu haben, muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Also das passiert nicht sehr schnell. Wir haben zwar einen Effekt, aber möglicherweise muss man ziemlich lange warten, bis der sich einstellt. Ja, was folgt für die Regionalpolitik? Wenn Politik nicht darauf warten will, dass so ein Konvergenzprozess sehr lang dauert und solche Änderungen, solche Reaktionen beispielsweise durch die Mobilität der Arbeitskräfte halt sehr lange dauern, dann muss man regionalpolitisch handeln. Ein weiteres Argument wäre hier, wenn man die Arbeitskräftemobilität und die Effekte betrachtet, dass man nicht sicher sein kann, dass die Mobilität zu einer Reduzierung der Unterschiede beiträgt. Ja? Also wenn Sie an diese selektiven Wanderungen denken, dann ist es halt auch möglich, wenn eine sehr große Unterschiede in der Wanderungsneigung zwischen hochqualifizierten und geringer qualifizierten Arbeitskräften besteht, dass diese divergenten Effekte überwiegen. Weiterhin und im Zusammenhang mit diesen selektiven Wanderungen ist zu berücksichtigen, dass halt sehr viele Arbeitskräfte, Menschen nicht mobil sind, also diese strukturschwachen Regionen einfach nicht verlassen. Ja? So, und damit hängt zusammen, dieses Zitat hatten wir jetzt auch schon heute Morgen, Herr Hüter, deshalb brauche ich das auch nicht nochmal im Detail ausführen, the revenge of the places that don't matter. Ich denke halt, wir haben vielleicht über bestimmte Effekte, die mit so persistenten Entwicklungsrückständen zusammenhängen, noch zu wenig nachgedacht, weil natürlich diese Konsequenzen wie Brexit auch Rückwirkungen auf die wirtschaftsstarken Regionen haben werden und auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Und das sind Effekte, ja, darüber haben wir vielleicht noch zu wenig bislang nachgedacht. Insofern spricht sich Andrés Rodríguez-Pous auch in diesem Papier, das diesen Titel hat, dafür aus, halt Entwicklungsperspektiven in diesen strukturschwachen Regionen zu schaffen und das zu machen, statt einfach Transfers zu zahlen, weil das ist nicht das Gleiche und das löst nicht dieses Problem. Das heißt, es geht hier also, er spricht sich für so eine aktive Sanierung aus, Schaffung von Arbeitsplätzen in den Regionen, die Arbeitsplätze zu den immobilen Erwerbspersonen bringen, statt eine passive Sanierung, wo man darauf hofft, dass einfach durch die Abwanderung sich die Unterschiede angleichen. So, und das spiegelt sich ja letztlich auch in der deutschen Regionalpolitik wider. Na, wir wollen mit der GRW in strukturschwachen Regionen Arbeitsplätze schaffen bzw. Arbeitsplätze sichern. Das kann aber natürlich nur erfolgreich sein, wenn Regionalpolitik auch funktioniert. Michael Flüger hat angesprochen, naja, die Evidenz ist positiv gesprochen höchstens gemixt, was die Effekte angeht. Aber es gibt schon halt die eine oder andere Studie, die positive Wachstumseffekte zum Beispiel der Zonenrandförderung identifiziert. Ich würde jetzt eher das Problem darin sehen, dass wir eigentlich zu wenig darüber wissen, wie unterschiedliche Instrumente wirken. Wir haben in dieser Regionalpolitik ganz unterschiedliche Maßnahmen, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte für Förderung, aber wir wissen eigentlich sehr wenig darüber, welche Instrumente wirken und ob es irgendwie unterschiedliche Effekte dieser verschiedenen Instrumente gibt. Das heißt, ich würde hier insbesondere auch nochmal Bedarf daran sehen, mehr gute Evaluationsstudien zu machen. Ja, und schließlich ein Punkt, der auch nochmal wieder eng, ja, schaffe ich, letzte Folie, der eng auch nochmal wieder mit den Wanderungsbewegungen zusammenhängt, ist, dass wir durch diese Abwanderung gerade auch von jüngeren Arbeitskräften aus den strukturschwachen Regionen hier schon jetzt oder in den kommenden Jahren mit einem sehr starken Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials konfrontiert sind. So, und damit stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir das Ziel haben, mit Regionalpolitik hier zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, wie kann das eigentlich funktionieren, wenn wir einen Mangel an Fachkräften in diesen strukturschwachen Regionen haben? Ja, muss man vielleicht hier den Fokus ein bisschen anders setzen, die Gewichte ein bisschen verschieben, nicht so sehr ausschließlich Fokus auf zusätzliche Arbeitsplätze haben, sondern vielleicht Schaffung von zusätzlicher Wertschöpfung, die ja auch wieder ein Potenzial liefern würde, um öffentliche Einnahmen in den Regionen zu generieren. Das Thema werden wir gleich auch noch haben, öffentliche Einnahmen, Kommunalfinanzen, was dann wiederum dazu dienen könnte, halt hier vor Ort auch öffentliche Infrastruktur, in öffentliche Infrastruktur zu investieren. So, weiterhin, denke ich, ist ein wichtiger Punkt angesichts dieses Rückgangs des Erwerbspersonenpotenzials, dass man bestimmte Politikbereiche doch besser miteinander koordiniert. Und hier, ich will jetzt nur ein Beispiel nennen, weil ich denke, das ist vielleicht auch das, was sich aufdrängt jetzt vor diesem Hintergrund, wäre halt Regionalpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Ne, wenn wir einen Mangel an qualifizierten Fachkräften in den strukturschwachen Regionen haben, dann müsste man vielleicht regionalpolitische Maßnahmen doch besser durch aktive Arbeitsmarktpolitik flankieren, also sprich Qualifizierungsmaßnahmen, vielleicht auch Unterstützung von geförderten Betrieben bei der Rekrutierung von Fachkräften. So, und jetzt müsste ich doch einigermaßen in der Zeit geblieben sein. Danke.
Ja, vielen Dank an Frau Niebuhr. Gibt es Fragen? Wo ist denn jemand mit dem Mikro? Cora, ich glaube, du musst...
Ich habe auch nur eine kurze Frage. Bei den Ost-West-Wanderungen, wird da differenziert zwischen Deutschen, die wieder in den Osten gehen, und Polen oder Ungarn oder wie auch immer, die dann ja mittlerweile auch nach Deutschland kommen und zum Teil auch sehr gute Qualifikationen haben?
Nee, das ist einfach nur der Binnenwanderungssaldo. Sie schauen sich also an. Nur Binnenwanderung, nur Deutschland. Und es wird nicht differenziert nach Deutschen oder Ausländern.
Okay. Also insgesamt.
Genau, man könnte diese Differenzierung machen, aber das ist dafür hier nicht vorgesehen.
Okay, weiter.
Ja, vielen Dank für die schön strukturierten Ausführungen. Was mich umgetrieben hat, auch für mein eigenes Referat, war natürlich die Frage, wann muss Regionalpolitik handeln? Also wir haben asymmetrische Schocks, wir wissen es, manche Regionen wachsen, andere schrumpfen und wir haben einen ganz normalen Strukturwandel. Und wir wollen sicherlich nicht diesen Strukturwandel abblocken, den können wir nicht. Es ist natürlich, dass manche Regionen, manche Städte durch... haben wir erlebt, ohne wachsen oder schrumpfen, ohne dass ein Problem damit verbunden ist. Mhm. Die Frage ist für mich, wann setzt oder was können wir für Indikatoren, für Maßstäbe setzen, wo wir sagen, es wird ein Problem, dass sich die Struktur wandelt. Wo wird es prekär? Wann haben wir die Befürchtung, dass sich ein desaströser Niedergang einer Region oder einer Stadt ergibt? Ich habe ein Jahr in Detroit studiert als sehr junger Mensch und habe gesehen, wie so eine Stadt kaputt sein kann. Und da ist sicherlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Aber ganz, ganz praktisch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ganz normalen Strukturwandel irgendwie mit einer Gießkanne irgendwie überschütten. Und wir müssen auf der anderen Seite in meinen Augen eben helfen, wo es wirklich prekär wird. Was sind deine Maßstäbe, was sind deine Indikatoren? Wo fängt das an? Ab wann müssen wir helfen?
Naja gut, wenn ich jetzt mich an den Ergebnissen hier orientiere, dann würde ich sagen, wenn wir eine ganz massive Abwanderung von qualifizierten Fachkräften aus einer Region haben und wir können gleichzeitig beobachten, dass das eigentlich dazu beiträgt, dass so eine Region noch weiter zurückfällt, dass also wir keine Erholung am Arbeitsmarkt beobachten können, dann würde ich sagen, deutet doch einiges darauf hin, dass wir vielleicht in so einem kumulativen Prozess sind. Ich bin vollkommen deiner Meinung, dass wir nicht jeden Strukturwandlungsprozess in Regionen mit regionalpolitischen Maßnahmen begleiten müssen. Und ich denke, eine Geschichte wird sein, genau Regionen zu identifizieren, die vielleicht in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind und vielleicht in so einen kumulativen Prozess reingeraten. So, und wir müssen halt, aber das ist auch eine politische Entscheidung, wie sehr will man sich vielleicht auf bestimmte Zentren konzentrieren, von denen Entwicklungsimpulse auch in benachbarte Regionen ausgehen. Weil wenn man jetzt sozusagen flächendeckend auch Regionen stabilisieren wollte, auch demografisch, dann stellt sich halt die Frage, kann man das auch finanzieren oder will man es finanzieren? Und wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Einmal eine kurze Rückfrage.
Dann fragt sich natürlich, was ist in Aufbau Ost passiert? Haben wir das falsch gemacht? Viele Fördermittel sind geflossen. Waren wir da zu spät?
Bei 20 Minuten hat man natürlich nicht Zeit, ins Detail zu gehen, aber ich würde schon sagen, dass wir natürlich in Ostdeutschland, und das verdeckt natürlich diese Wanderungsbilanz auch, aber wir haben in Ostdeutschland ja Regionen, wo sich etwas tut. Das ist sehr stark jetzt auch was die Wanderung angeht, halt konzentriert auf die Agglomerationsräume. Ne? Da haben wir auch eine Zuwanderung nach Berlin, nach Leipzig, nach Dresden. Und die stellen sich auch von den Wanderungsbilanzen halt ganz anders dar als jetzt periphere ländliche Regionen. Also insofern würde ich sagen, dass es jetzt sozusagen gar keinen Effekt hatte, das würde ich nicht unterschreiben wollen. Aber ich denke, nochmal der Punkt, wir müssen mehr darüber lernen, wie denn unterschiedliche Instrumente eigentlich wirken und ob sie funktionieren.
Letzte kurze Frage von Herrn Vogtländer.
Ja, vielen Dank. Was ich jetzt ganz spannend fand, Sie haben ja darauf abgestellt, dass vor allem die Jüngeren wandern und ein wesentliches Wanderungsmotiv sind natürlich auch Hochschulen, also die Aufnahme des Studiums. Also gerade die großen Städte haben davon in den letzten Jahren stark profitiert. Welche Rolle sehen Sie denn für Hochschulen darin, vielleicht ausgleichend zu wirken? Also jetzt mal provokativ gefragt, bräuchten wir vielleicht Elite-Universitäten eher in Magdeburg und Gelsenkirchen als in München? Würde das etwas bringen?
Vielleicht noch ein Punkt, den Sie vorher gebracht haben, als Mathe, DW, Econ. Diese BIP pro Kopf in Abwesenheit von Abwanderung, könnten Sie noch kurz näher erläutern, was Sie da genau, das ist eine kontrafaktische Situation, wie Sie die genau gerechnet haben? Und der andere Frage ist dann doch, Jobs to the people, finde ich ein spannender Ansatz, wobei so ein bisschen haben sich dann doch darauf beschränkt zu sagen, wir müssen hier Rahmenbedingungen, viele verschiedene Rahmenbedingungen besser setzen. Welche aktive Rolle könnte denn dabei der Staat spielen?
Vielleicht beginne ich mal mit dieser Frage zu den Hochschulstandorten. Ich meine, das funktioniert natürlich nur, wenn Sie auch in der Lage sind, dann die Absolventen in der Region zu halten. Und das werden Sie nur schaffen, wenn Sie da adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten auch haben. Wir haben allerdings für ein paar ausgewählte Hochschulen mal Untersuchungen gemacht, wo gehen dann eigentlich die Leute hin, nachdem sie ihren Abschluss gemacht haben. Und das waren jetzt nicht Hochschulstandorte wie Hamburg oder München, sondern eher so Mittelzentren. Und da zeigt sich halt schon, dass es einen Ansatzpunkt gibt, vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Leute in der Region bleiben, zum Beispiel dadurch, dass die Arbeitserfahrung schon sammeln während des Studiums. Also wir konnten uns das anschauen und da sieht man schon sehr deutlich halt auch einen Effekt auf diese Bleibewahrscheinlichkeit, wobei es davon abhängt, was für Arbeitserfahrung das ist. Also der Studentenjob wirkt da anders als irgendwie ein Praktikum, was wirklich auch mit der Tätigkeit zu tun hat, die dann später ausgeübt wird. So, zu Ihren Fragen. Also das Erste, das war schlicht und einfach deskriptiv, das BIP pro Kopf auszurechnen mit der Anfangsbevölkerung in beiden Landesteilen. Also das war jetzt keine sehr sophisticated Methode, die wir da angewendet haben, sondern einfach nur mit dem Anfangsbestand der Bevölkerung zu rechnen und dann zu schauen, wie sieht das eigentlich dann aus mit diesem Angleichungspfad. Die zweite Frage war, was Jobs kann man jetzt tun, sozusagen, um die Jobs to the people? Naja, aber ich meine, das ist letztlich, damit sprechen Sie die Regionalpolitik in Deutschland an, das ist das Ziel der Regionalpolitik. Sie haben strukturschwache Regionen, die werden identifiziert und Sie wollen dann in diesen Regionen Arbeitsplätze schaffen. Ne? Das heißt, das ist eigentlich der Ansatz der Regionalpolitik und dabei, jetzt wiederhole ich mich so ein bisschen, ich denke, es gibt Hinweise darauf, dass wir hier signifikante Effekte von regionalpolitischer Förderung haben, aber Ihre Frage sozusagen, was sollte man denn genau machen, darüber wissen wir eigentlich noch zu wenig.